aus dem Alten Testament, ziemlich sogar am Anfang des Alten Testamentes, im Buch Josua, das ist ja noch recht weit vorne. Josua, Kapitel 7, die Verse 2 bis 5. Und Josua schickte Männer von Jericho nach Ai, das bei Bet Avin, östlich von Bethel liegt, und sagte zu ihnen: Geht hinauf und kundschaftet das Land aus. Und die Männer gingen hinauf und kundschaften Ai aus. Als sie zu Josua zurückkamen, sagten sie zu ihm: Es muss nicht das ganze Volk hinaufziehen. Etwa 2000 oder 3000 Mann mögen hinaufziehen und Ai schlagen. Bemühe nicht das ganze Volk dorthin, denn sie sind nur wenige. Da zogen von dem Volk etwa 3000 Mann hinauf, aber sie flohen vor den Männern von Ai. Und die Männer von Ai erschlugen von ihnen etwa 36 Mann und jagten ihnen nach vom Tor bis nach Shebarim und schlugen sie am Abhang. Da zerschmolz das Herz des Volkes und wurde wie Wasser. Wir befinden uns mitten in einer Situation. Der Landname damals, Israel, war von Gott aufgetragen worden, das Land Kanaan zu übernehmen. Das Land Kanaan lag unter dem Bann. Gott hatte angeordnet, dass die Völker ausgerottet werden, weil sie dem Gericht Gottes verfallen waren. Zuvor hatte bereits Josua mit dem Volk Israel Jericho eingenommen. Und jetzt soll dieses kleine Örtchen Ai auch noch eingenommen werden. Aber wir sehen hier in dem Text, das hat nicht hingehauen. Das hat nicht geklappt. Woran lag's? War das vielleicht ein schlechter Rat, zu sagen, schick doch nicht das ganze Volk hin, das ist doch nur so ein ganz kleiner Haufen, wir brauchen nur ein paar Leute dahin schicken. Da ist doch gar nicht viel los. 2000 bis 3000 Mann mögen hinaufziehen. Im Vergleich zum ganzen Volk ist das ja nur eine sehr kleine Zahl. Vielleicht ist das auch bei uns im Leben oft so, dass wir sagen, lieber nicht zu knapp kalkulieren, lieber mal richtig zuschlagen. Und das wäre hier vielleicht auch das richtige Mittel gewesen, zu sagen, wir wollen nichts riskieren. Aber Gottes Gedanken sind ganz andere Gedanken. Und wir lesen in den Sprüchen, im Kapitel 20, Vers 18, Pläne kommen durch Beratung zustande und mit weiser Überlegung führe Krieg. War ja gar kein schlechter Rat, ne? Ist ja vernünftig zu sagen, müssen doch nicht alle hin. Lass uns mal ein bisschen kalkulieren. Das ist ja eigentlich in der heutigen Zeit auch so, dass man kalkulieren muss. In einer Gesellschaft, die so vielschichtig ist, wo vieles sehr kompliziert ist, da kann man nicht immer mit dem Vorschlaghammer einen Nagel in die Wand schlagen, sondern man muss wirklich genau kalkulieren, planen. Es gibt heute dieses Prinzip Just in Time. Man versucht, Lagerkosten zu sparen, indem man versucht, das, was man braucht, möglichst genau zur Zeit, wo man es braucht, zu bekommen. Dann braucht man nicht so viel lagern. Just in time. Aber später, wenn wir lesen später, ziehen 30.000 Mann hin. Nein, 30.000 Mann allein im Hinterhalt, liegen im Hinterhalt. Ja? Da haben wir es schon mit ganz anderen Zahlen zu tun. Das ganze Kriegsvolk machte sich auf nach Ai. Und dann kommt man schon auf solche Gedanken. Ja? Vielleicht auch hier im Volk Israel kamen Überlegungen auf, vielleicht hätte man doch ein bisschen mehr tun sollen. Aber der König siegt nicht durch die Größe des Heeres. Lesen wir im Psalm 33. Wenn wir Gott mit ins Kalkül ziehen, dann sind solche Gedanken völlig uninteressant geworden. Spielen gar keine Rolle mehr. Wir wissen ja in der Bibel, also das steht da nicht nur im Psalm so am grünen Tisch aufgeschrieben, so als theoretischer Lehrsatz, ja. Der König siegt nicht durch die Größe des Heeres, sondern wir haben Beispiele in der Bibel, dass das so ist. Wir haben Gideon, der mit lächerlichen 300 Mann gegen ein Riesenheer vorgegangen ist. Und wir wissen, dass Gott gehandelt hat. Und Gott wollte das auch, dass das offensichtlich ist. Dass keiner auf die blöde Idee kommt zu sagen, ja, aber da waren ungünstige Umstände und dies und das. Ne? Menschen sind ja sehr einfallsreich. Oder wir haben Asa, vielleicht nicht so bekannt. Der hat die Kuschiter geschlagen und hatte so ungefähr 400, ja, knapp über 500, vielleicht 560.000 gegen ein Heer von 1 Million. Aber der Asa hatte eins, der war sehr demütig. Der sagte, was soll so ein Schwacher, so ein Armer, so ein Kleiner gegen so ein Heer anfangen? Und ist so vor Gott getreten. Und Gott hat ihm einen Sieg geschenkt. Also, wir haben Beispiele. Das ist ja keine blanke Theorie, dass es so ist. Dass Könige nicht durch die Größe ihres Heeres siegen. Nein, nein, das Problem lag ganz woanders. Das habe ich hier mal erstmal ganz vorsorglich verschwiegen, ne? Wenn wir das Kapitel ganz lesen und bei Vers 1 anfangen, dann steht da, doch die Söhne Israel übten Untreue an dem Gebannten und Achan, der Sohn des Karmi, des Sohnes Sabdis, des Sohnes Sechachs, vom Stamm Juda, nahm etwas von dem Gebannten. Da entbrannte der Zorn des Herrn gegen die Söhne Israel. Aha, das steht davor. Da braucht man nicht spekulieren, da steht schwarz auf weiß. Warum, ne? Das war also das Problem, Ungehorsam. Aber das war doch nur so ein kleiner Teil. Wir lesen später davon, dass der Achan da so einen babylonischen Mantel genommen hat. Der war sicherlich auch viel wert. Also das war jetzt nicht irgendeine Regenjacke oder was. Ne? Und dass er auch Gold und Silber genommen hat. Aber im Vergleich zu dem, was da war, war das doch lächerlich. Da macht man vielleicht schon die Überlegung anstellen, warum denn jetzt dieser Aufstand? Warum denn so ein Schlag gegen das Volk Israel? Ist das nicht mit Kanonen auf Spatzen schießen? Und ich denke, auch der Achan wird sich gedacht haben, du meine Güte, diese Riesenbeute, wenn ich da jetzt so ein bisschen was abzweige, was ist denn das schon? Und das fällt auch gar nicht auf. Jedoch Gott geht es nicht darum, es geht ihm nicht um irgendwelche Dinge, es geht ihm nicht um diesen Schatz, es geht ihm nicht um Materielles, es geht ihm um Gehorsam aus Liebe zu ihm. Das ist das, was Gott möchte. Also können wir mit unserem menschlichen Denken gar nicht an die Sache herangehen, von wegen mit Kanonen auf Spatzen schießen. Reicht unser Gehirn nicht aus, um zu erfassen, wie Gott an diese Sache herangeht. Und dass er auch richtig handelt. Das können wir nur im Vertrauen so annehmen. Gott handelt immer richtig. Das wissen wir aus der Bibel und das müssen wir so anerkennen und akzeptieren. Gerade wenn es um diese Tatbestände im Alten Testament geht, wo ja viele Menschen sich dran aufhängen, ne? Wenn man mit anderen redet. Ne? Oh, was ist denn damals gewesen? Also so ein paar, die sich ein bisschen besser in der Bibel auskennen. Von vielen Leuten kommt es wieder auch nicht, weil sie wissen ja gar nicht, was da steht im Alten Testament. Aber die mal so ein bisschen was gelesen haben, die kommen dann mit dem Argument, boah, was ist das für ein schlimmer Gott und was hat der getan? Haben wir gar kein Recht zu, überhaupt was zu sagen. Steht uns gar nicht zu. Wir haben eine ähnliche Situation bei Saul im 1. Samuel Kapitel 15. 1. Samuel Kapitel 15, da lesen wir in Vers 3. Nun zieh hin und schlage Amalek und vollstrecke den Bann an ihn. Aha, da ging es auch darum, den Bann zu vollstrecken. Noch immer übrigens zu der Zeit, ne? An allem, was es hat, und verschone ihn nicht, sondern töte Mann, Frau, Kind und Säugling, Rind und Schaf, Kamel und Esel. Und in Vers 9 lesen wir dann, aber Saul und das Volk verschonte Agag und die besten Schafe und Rinder und die Tiere vom zweiten Wurf und die Lämmer und alles, was wertvoll war, daran wollten sie den Bann nicht vollstrecken. Alles Vieh aber, das verachtet und schwächlich war, daran vollstreckten sie den Bann. Ja, da kommt das große Aber, ja. Der Mensch hat andere Gedanken. Er denkt sich das anders. Und dann kommt das große Aber. Und wenn es um Gehorsam Gott gegenüber geht, da darf nie ein Aber kommen. Niemals. Und dann in Vers 13 lesen wir, als Samuel zu Saul kam, sagte Saul zu ihm, gesegnet seist du vor dem Herrn. Ich habe das Wort des Herrn erfüllt. Meint Saul, ne? Ich habe das Wort des Herrn erfüllt. Aber das Wort des Herrn erfüllen heißt nicht, es zu 90% erfüllen. Dann ist es nicht erfüllt, auch nicht 95%. Das reicht nicht. Ja? Da kann ich, Prozent rechnen ist gut, ist wichtig. Ich brauche es auch fürs Geschäft ab und zu. Ja? Prozent rechnen muss man können. Aber wenn es um Gott geht, da kann ich Prozentrechnung wegschmeißen. Ja? Also entweder 100% oder nicht. Oder es ist 0. Es gibt da nur 0 oder 100. Und Samuel hält dann vor, ja, ich höre da solche Tierstimmen. Was ist denn los? Was ist denn mit den Tieren? Was ist denn da los? Und da sagt Saul, ja, wir wollten sie doch für den Herrn. Ja, das hört sich doch sehr fromm an, ne? Wir wollten dem Herrn diese guten Tiere doch opfern. Das hört sich richtig fromm an, ne? Ja, das kann oft sehr fromm sein, wenn wir ungehorsam Gott gegenüber sind. Wir können das sehr fromm tarnen. Ne? Denken wir mal an die Schriftgelehrten, an die Pharisäer, die geben da auch Beispiele, ne? Denken wir an das, wie nannte sich das noch, wenn man Vater und Mutter nicht ehren musste, wenn man sie nicht versorgen musste, Korban, ja? Die Pharisäer haben gesagt, wenn ihr das Geld für den Tempel gebt, dann braucht ihr Vater und Mutter nicht versorgen. Dann könnt ihr Gottes Gebot, Ehre Vater und Mutter, könnt ihr an der Seite schmeißen. Weil der Tempel, das ist was ganz Frommes. Wenn ihr da was für tut, wenn ihr das Geld da hingibt, besser geht's gar nicht. Dann seid ihr richtig gemachte Leute vor Gott. Ja? Das ist so. Ja? Hört sich alles furchtbar fromm an. Wir müssen uns selber in unserem Leben davor hüten, Dinge besonders fromm scheinen zu lassen. Und dahinter steckt einfach nur purer Ungehorsam. In Verse 20 bis 23 lesen wir dann davon, wie Saul versucht, das zu erklären. Und der Samuel sagt dann eins, das ist ganz wichtig, Vers 22, 23. Gehorchen ist besser als Schlachtopfer. Aufmerken ist besser als das Fett der Widder. Denn Widerspenstigkeit ist Sünde, ist eine Sünde wie Wahrsagerei und Streben ist wie Abgötterei und Götzendienst. Ja, Ungehorsam ist auch genauso wie Götzendienst. Das kann ich in denselben Eimer reinschmeißen. Mich erstaunt das so, dass Gott so sehr genau ist. Wo wir Menschen sagen, du meine Güte, richte dich doch nicht so auf, mach doch nicht so eine Haarspalterei. Das ist doch Erbsenzählerei. Da müssen wir erkennen, dass Gott in seiner Heiligkeit ganz genau ist. Ja, der lässt nicht irgendwas mal so an der Seite verschwinden. Oder schiebt mal irgendwas so, hier habt ihr ja keinen Teppich, ja, schiebt mal irgendwas so unter den Teppich, ne? Ja, das ist der Mensch, der das macht, aber Gott doch nicht. Und mir ist das aufgefallen an einer Stelle, wo es darum ging, in 4. Mose Kapitel 3, da geht es darum, die erstgeborenen Männer der Israeliten auszulösen. Bei den Tieren wurde die Erstgeburt getötet. Aber das hat Gott natürlich nicht für die Menschen angeordnet, sondern hier mussten die Erstgeborenen, die auch Gott gehörten, alle Erstgeburt gehörte Gott. Das hat er gefordert. Und jetzt mussten die Erstgeborenen in Israel, die mussten ausgelöst werden. Und das waren, man hat sie gezählt, 22.273. Und dann sagte Gott, dafür dienen mir die Leviten. Die vom Stamm Levi, die dienen mir dafür. Und das waren 22.000 zu dem Zeitpunkt. Das heißt also, es blieben 273 über. Schwamm drüber. Sollen wir da so einen Zirkus machen für die 273, ja? Ist doch okay. Ja, kommt ihr ungefähr hin. 22.000 Leviten, 22.273 Erstgeborene. Super, passt. Pi mal Daumen, ja? Was sagt Gott? Nein, die 273 müssen losgekauft werden. Und zwar 5 Schekel je Kopf. Was dann eben in diese Kasse der Priester ging, ja? Das musste gemacht werden. Gott ist ganz genau. Und das erleben wir überall, ob es um die Sünde geht oder was auch immer. Gott ist genau. Und die Folge, die wir hier erleben, dass Gott so genau ist und dass er dem Achan das nicht mal beide Augen zudrücken, ja, ach, Schwamm drüber, ist alles nicht so schlimm, läuft ja eigentlich ganz gut mit der Landnahme. Gott hätte sagen können, Mann, ich bin zufrieden, läuft doch prima, ne? Also über so eine Kleinigkeit kann ich doch mal eben wegsehen. Nein. Die Folgen sind sowas von gravierend, überlegen wir, ja. 36 Mann tot, der Rest auf der Flucht Und Achan und alles, was zu ihm gehört, muss hinterher sterben. Eine ganze Familie geht da zugrunde, ja, aufgrund dieses Ungehorsams. Ich sagte schon, für unser menschliches Gerechtigkeitsempfinden ist das dann oft schon zu viel. Ne? Wir können das nicht begreifen, wir können das nicht fassen. Brauchen wir auch gar nicht. Wir brauchen Vertrauen zu Gott. Das ist das, was wir brauchen. Und deine Überlegung bezüglich Gottes Handeln mit Israel, die mir dazu auffällt, ist, Gott hatte ja Israel erwählt und geheiligt. Das heißt, er hat dieses Volk ausgesondert, für sich ganz besonders ausgesondert. Er hatte sich ihnen in besonderer Weise offenbart, in der Wüste. Vorher im Land Ägypten hatte er sich diesem Volk offenbart. Wir sehen ein ganz besonderes Handeln Gottes mit diesem Volk. Das muss man im Hinterkopf haben, wenn man hier das Handeln Gottes erlebt. Er hatte sich in Wundern offenbart, durch sein Reden, durch Mose, durch diesen Mann Gottes, der ja in ganz unglaublicher Weise diesem Volk gegenüber erschienen ist, aufgetreten ist. Und er hatte Israel beauftragt, das Land zu erobern. Auch als Gericht über die Kanaaniter. Das dürfen wir auch nicht vergessen. Das müssen wir im Hinterkopf haben, wenn wir hier das Handeln Gottes beleuchten. Und wir müssen erkennen, dass Gottes Gerichtshandeln heiliges Handeln ist. Denn das ist Gott in seiner Heiligkeit, dass er Gericht übt. Er kann die Sünde nicht einfach mal ebenso wegkehren, sondern Gott muss sagen, die Sünde, die ist sowas von schlimm, ich muss sie richten, ich muss handeln, ich muss richten. Und wir wissen, dass er das ja in erster Linie zuerst an seinem Sohn getan hat, dass er Gericht geübt hat. Dass er die Schuld der ganzen Welt auf seinen Sohn geladen hat, Gericht geübt hat. Da sehen wir ja, was das bedeutet, diese Gerechtigkeit Gottes, dass sie zum Zuge kommen muss. Also heiliges Handeln Gottes. Und so, in diesem Licht betrachtet, können wir auf einmal begreifen, was das heißt, was Achan hier gemacht hat, vom Gebannten genommen hat. Das ist ein besonders verwerflicher Diebstahl. Er hat den Bund übertreten. Vers 15 lesen wir in diesem Text im Josua Kapitel 7. In Vers 15, ja. Und es soll geschehen, wer mit dem Gebannten angetroffen wird, soll mit Feuer verbrannt werden, er selbst und alles, was zu ihm gehört, denn er hat den Bund des Herrn übertreten und eine Schandtat in Israel begangen. Das ist das, was passieren musste, ja. Den Bund übertreten. Das ist wie ein Vertrag, ja. Nur, dass der Vertrag nicht zwischen Menschen besteht. Es ist unter Menschen schon hanebüchen, was das Wort heute noch gilt, ja? Da schließt man Verträge ab. Vielleicht weiß man schon vorher, dass man überhaupt gar nicht leisten kann. Ja? Es gibt viele Menschen, die bestellen in Versandhäusern, wissen, sie können es gar nicht bezahlen, aber man muss das Zeug haben, ja? Und heute kommt man ja so leicht da dran. Da wird noch mit falschen Adressen gearbeitet und was weiß ich, ne? Bloß um dann ins Zeug zu kommen, in dem Wissen, ich kann es sowieso nicht bezahlen, ja? Aber das sind Verträge, die da geschlossen wurden. Das heißt also, ich gebe mein Wort, dass ich etwas erfülle, dass ich etwas einhalte. Und es wird nicht gemacht. Und das ist, wie gesagt, das ist zwischen Menschen. Hier geht es um einen Bund Gottes mit seinem auserwählten Volk. Den Bund übertreten. Die zweite Überlegung, wenn es um Strafen Gottes geht: Gottes Maßstäbe und menschliches Denken, das passt nicht zusammen. Wir erleben das schon im Paradies, wo die Sünde des einen Schuld über die ganze Menschheit bringt, wo die Sünde des einen die ganze Menschheit ins Verderben wirft. Das sind Gottes Maßstäbe. Die Sünde des einen, Römer 12, 5, Vers 12, hat den Tod der ganzen Menschheit zur Folge. Was wollen nun wir, die Todgeweihten, eigentlich dazu sagen? Was sollen wir sagen, wenn Gott Gericht hält? Wir können gar nichts dazu sagen, kein Wort. Ich denke an die Situation, wo Hiob Gott begegnet, wo er auf einmal erkennen muss, was kann ich als Mensch Gott sagen? Was kann ich überhaupt noch sagen? Gar nichts. Viele Menschen meinen ja, ich habe das übrigens früher auch mal gedacht, ne? Die meinen, wenn es wirklich einen Gott gibt und wenn es wirklich so ein Gericht gibt, ich war ja total atheistisch, ne? Also ich war absolut überzeugt davon. Es gab nichts anderes, ne? das passte ja hinten und vorne nicht und Evolution war ja auch klar, war kein Thema, ne? Das war so logisch. Und dann habe ich gesagt, wenn es das doch geben sollte, komisch eigentlich, ne? Wieso denkt man, wenn es geben sollte, wenn man so überzeugt davon ist, komisch, ne? Aber daher weiß ich auch, dass eigentlich alle Atheisten irgendwo nicht wirklich letztlich atheistisch sind. Nicht wirklich. Das kann man gar nicht sein. Und dann denkt man, ja, wenn es das doch geben sollte, ich habe gute Argumente. Habe ich gedacht. Ich habe gute Argumente, soll Gott doch mir mal was erzählen. Ich habe auch Argumente. Später, als ich im Buch Hiob gelesen habe, da fiel ich aus allen Wolken. Da ist mir aufgefallen, wie beschwert ich gewesen bin. Wie dumm. Ja? Der Mensch ohne Gott ist dumm. Sowas von dumm. Das ist unglaublich. Wie gut, dass wir das Buch Hiob haben. Dass wir mal so einen Einblick haben darin, was es eigentlich heißt, mit Gott zu tun zu haben, ihm gegenüberzutreten. Und da gibt es nur eins, und das sagt der Josua später, sagt das dem Achan. Mein Sohn, gib doch dem Herrn, dem Gott Israels, die Ehre und gib ihm das Lob und teile mir mit, was du getan hast. Verschweige mir nichts. Ist interessant, ne? Josua fordert Achan auf, Gott dadurch die Ehre zu geben, dass er seine Sünde bekennt. Dass er sagt, was er da verzapft hat. Damit ehren wir Gott, wenn wir unsere Sünden bekennen. Denn wir stellen damit klar, Moment, es ist nicht so, wie es zunächst mal aussah, dass ich noch Gott vielleicht so auf die Anklagebank schiebe. Ne? Das sind ja die Menschen, die sündlos sind vor den eigenen Augen. Die sagen, ja, habe ich alles schon im Griff, ja. Eigentlich bin ich doch ganz in Ordnung vor Gott und Gott kann eigentlich auch nichts dagegen haben. Und im schlimmsten Falle, wenn es dann irgendwie nicht gut geht im Leben, dann wird Gott noch auf die Anklagebank gesetzt. Ne? Und das ist es, Gott die Ehre geben, dadurch, dass ich mal die Verhältnisse klarstelle und mich selber auf die Anklagebank setze. Gott Recht gebe, das ist maßgeblich, dass Gott Recht bekommt. Und dadurch gebe ich Gott die Ehre, durch ein Sündenbekenntnis. Das heißt, Gott ehren, seine Sünden bekennen. Hier werden die Relationen wieder zurechtgerückt. Ja, was machen wir denn nun mit dieser tragischen Figur Achan? Gott hat es in die Bibel hineingeschrieben. Es ist wichtig für uns. Und wir sollen daran lernen. Und Achan ist ja nun wirklich eine wirklich tragische Figur im Kanon dieser Schriften. Das Erste, was wir hier lernen müssen, ist Augenlust. Es geht hier um Augenlust. Ne? Was sagt der Achan? Ich sah einen schönen Mantel, Silber und Gold. Was sehen wir heutzutage so alles? In Katalogen, wenn wir auf der Straße unterwegs sind, was sehen wir mit unseren Augen in dieser Gesellschaft, in dieser Welt? Was sehen wir? Wir können sehr gefährliche Sachen sehen, die wirklich gefährlich für uns sind. Ich hatte gerade schon dieses Beispiel erwähnt, das passt hier gut hin, ja? Menschen, die Dinge in Kataloge sehen und das ist so schön einfach, ja? Man braucht das olle Zeug nur bestellen, da so einen Schrieb ausfüllen, ja? Das geht so einfach. Ich brauche nur den Telefonhörer in der Hand nehmen, ne? Das geht auch. Gut, ich meine, wenn die das hinterher spitz haben, dann muss man schon ein bisschen gewiefter werden, ne? Ich kannte jemanden, diese Frau war alkoholabhängig und die hat dann eben immer andere Namen angegeben und hat dann den Postboten abgepasst, ja? Es wurde dann zu ihrer Adresse zugestellt unter dem falschen Namen und sie hat immer aufgepasst, wenn der Postbote kam, dann hat sie das kassiert, ja, das Paket. So leicht kommt man an Zeug dran, kein Problem. Oder an andere Dinge, die man meint zu brauchen. Unsere Augen sind sehr gefährlich. Ja? Die Bibel spricht nicht umsonst von der Lust der Augen. Kataloge, Schaufenster, Plakate, sehen und haben wollen. Die Suggestion durch die Werbung, nimm dir, was dir gefällt, hol es dir doch einfach. Und wenn du das Geld nicht hast, naja, dann holst du dir das Geld. Ja? Ich kriege ständig Post. Ja? Geld sofort. Was brauchst du? 10.000, 15.000, ja? Geld sofort. Machen noch nie mal eine Schufa-Anfrage, preisen das nur groß in der Werbung an. Komme ich schnell dran, kein Problem. Der Blick fesselt das Herz, hat mein schlauer Mann gesagt. Der Blick fesselt das Herz. Muss man vorsichtig sein. Es ist kein Problem, wenn wir Dinge sehen. Wir haben die Augen von Gott bekommen. Und unser Blick fällt manchmal auf Dinge, die nicht gut für uns sind. Und das ist noch überhaupt kein Problem. Ja? Der erste Blick darauf, da können wir ja überhaupt gar nichts für. Das ist überhaupt kein Problem. Die Frage ist, wie geht's weiter? Und das ist das Problem. Wie geht es weiter? Wenden wir unseren Blick ab? Ich sage das jetzt bewusst auch mal in Blick auf Männer oder Frauen, die das andere Geschlecht sehen. Ja? Wende ich meinen Blick ab? Oder meine ich, ich müsste da weitermachen auf diesem Weg? Das ist die Gefahr. Ja? Das ist die Gefahr. Und der Heinrich Müller, das war auch ein ganz, ganz begnadeter Mann vom Herrn, der hat gesagt, entzieh den Augen, was im Herzen arge Lust erweckt. Entzieh den Augen. Das ist ja der, was, wo der Jesus von spricht, ja? Wenn dir dein Auge Anlass gibt, dann reiß es aus, wirf es fort. Er meinte damit nicht, dass wir uns die Augen ausreißen sollen. Ja? Aber das ist das, was gemeint ist. Entziehe den Augen. Ja? Wir wissen, was David passiert ist. Er sah die Bathseba im Bade. War noch kein Problem. Der erste Blick dahin, das war Zufall. Aber er hat da nicht Schluss gemacht an der Stelle. Und die Lust gebiert die Sünde. Das sagt uns die Bibel im Jakobus Kapitel 1. Die Lust gebiert die Sünde. Das ist der Weg, der vorgegebene Weg. Vielleicht können wir Achan auch noch in Blick auf einen anderen Aspekt betrachten, wobei das natürlich nicht klar ist. Das ist so ein bisschen spekulativ. Vielleicht war es auch Unglaube von Achan, dass er hier so gehandelt hat. Vielleicht, Gott hatte ja dieses Land lange verheißen und er hat es mehrfach verheißen. Wir lesen in den Büchern Mose davon, auch im Josua anfangs noch davon, wie er dieses Land verheißt, das von Milch und Honig überfließt. Was heißt denn das, von Milch und Honig überfließt? Wir mögen vielleicht heute sagen, Milch habe ich im Kühlschrank und Honig steht bei uns auch im Schrank. Wo ist eigentlich das Problem? Ja? Aber damals sah das noch alles anders aus. Ne? Milch und Honig, das waren ganz besondere Produkte. Das waren Produkte, die man zum Leben wirklich brauchte. Also Milch brauchte man dringend auch, ne? Das war ganz wichtig. Aber es war eben auch Luxusartikel schon. Was wir heute normal empfinden, ja, das war damals Luxusartikel. Milch und Honig. Es war was Besonderes. Und wenn das da überfließt, ja, dann ist das enorm. Ganz enorm. Man lebte also wirklich gut da in diesem Land. Gott hatte mit anderen Worten gesagt, ich will euch versorgen. Braucht euch keine Sorgen machen. Für euer leibliches Wohl sorge ich da schon. Ein Land, das von Milch und Honig überfließt. Ein geräumiges Land, wurde gesagt. Ein geräumiges Land. Ihr braucht euch da nicht einzuzwängen und zu quetschen, wie im Land Ägypten, sondern da richtig Platz in diesem Land. Also, Gott sagt, ich will euch versorgen. Er hat diesem Volk die Versorgung verheißen. Und vielleicht hat Achan gesagt, na, ob das alles so hinkommt in dem Land Kanaan, ob das alles so klappt. Ist ja schon mal schief gegangen, ne? Die Väter wollten da rein und es hat nicht geklappt. Vielleicht war es sein Unglaube, dass er gesagt hat, ich sorge lieber so ein bisschen auch noch für mich selbst. So rein vorsorglich. Mach ja sein, das hat ganz gut klappt mit dem Land Kanaan, aber ich will da kein Risiko eingehen. Ich sorge vor. Das ist Unglaube, wenn man so handelt. Gott hatte klar gesagt, ich versorge euch. Und dann kommen wir zum dritten Punkt und ich glaube, das ist auch ein ganz, ganz schwieriges Thema. Reichtum. Reichtum ist etwas, das dem Menschen, also der Drang zum Reichtum, das ist etwas, das dem Menschen schon in die Wiege gelegt ist. Als kleines Kind, wenn man Geld in die Hand bekommt und damit dann zum Kiosk geht und dann diese Münze, die ja eigentlich nichts bedeutet, die kann ich im Mund nehmen, lutschen, schmeckt nicht. Ja, ich kann sie nicht anziehen, ich kann da gar nichts mitmachen mit dieser Münze. Aber dann gehe ich da hin, lege die hin und auf einmal gibt es Naschzeug. Super. Habe ich damals auch erlebt, ja, als Kind. Bei uns zu Hause gab es nicht viel Naschzeug, war gar nicht das Geld für da. Ja? Und dann hatte man da mal so ein paar Pfennige. Ne? Damals kriegte man für so ein paar Pfennige noch was an der Bude. Ne? 5 Pfennig, vielleicht so für 2 Pfennig konnte man sich da schon was kaufen. Ja? Tolle Sache. Die Zeiten sind lange vorbei. Ne? Und dann dieses Gefühl, oh, das ist toll, ne? Davon möchte ich mehr haben. Und dieser Wunsch nach Reichtum, dieser Wunsch, mehr Geld zu haben, ja, das ist dem Menschen schon in die Wiege gelegt. Das steckt drin in dieser Welt, in dieser Gesellschaft. Das steckt aber auch in dem Menschen, übrigens auch von Gott her, eine Veranlagung, die dem Menschen gegeben ist, nicht nur auf das Jetzt und im Moment zu schauen, sondern eben auch zu planen, zu überlegen. Dazu gehört Geld natürlich auch dazu, dass ich verantwortlich, dass ich vernünftig mit Geld umgehe. Das ist nicht unbedingt jetzt etwas, also wir dürfen Geld nicht jetzt komplett an die Seite schmeißen und sagen, huch, was ist das alles furchtbar, dieses ganze Geld. Ja, geht jemand noch hin und schmilzt seine Münzen ein und verbrennt die Scheine. Das ist nicht erforderlich. Ja. Aber der Jesus sagt, der Mammon, da wo Geld mehr ist als nur Scheine und Münzen, wo eine Macht dahinter steckt, wo ein Wirtschaftssystem dahinter steckt, da sagt der Jesus, das ist gefährlich, ja, das ist gefährlich. Da wird das Geld der Menschen gefährlich, der Mammon, ja, das ist eine Macht, die dahinter steckt, die den Menschen beherrschen will. Und wir sehen an vielen Männern in der Bibel, dass Geld eigentlich kein Problem ist. Denken wir an Abraham, er war sehr wohlhabend. Denken wir an Hiob, auch bevor dieses Problem auftauchte, das er dann hatte, war er sehr wohlhabend. Denken wir an David, sehr wohlhabend. Nein, 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 das ist nicht das Problem. Wohlhabend, Reichtum ist nicht das Problem. Obwohl wir hatten letztens Hauskreis, letzten Donnerstag. Huch, da wurde das so problematisch. Wir haben nämlich im Hauskreis über Matthäus 19, 16 folgende. Da geht dieser reiche Jüngling zum Herrn und der Jesus sagt ihm dann mal, was er so machen soll, damit er ewiges Leben bekommen kann. Weil der reiche Jüngling hatte sich das ja so vorgestellt, ja, dass man das so macht mit dem ewigen Leben. Ja? Man muss also ein gewisses Maß tun und dann kommt man ins ewige Leben. Und er wusste nur nicht genau, wie viel. Und deswegen hat er sich an den Jesus gewandt und hat gesagt, so, jetzt sagen wir mal so genau, der wollte also genau so eine Rechnung haben, ne? Wie man sie so im Restaurant bekommt. Ne? So eine Rechnung. So, und dann steht da genau drunter, so und so viel musst du getan haben. So hat er sich das vorgestellt. Und der Jesus macht ihm ganz schnell klar, so funktioniert das gar nicht mit dem ewigen Leben. Ne? Und dann ging er betrübt weg. Ja. Und dann sagen die Jünger, Mensch, wer kann dann denn noch errettet werden? Und das war klug von den Jüngern. Da haben sie verstanden, worum es eigentlich ging. Wer kann denn überhaupt errettet werden? Ja, keiner. Es kann keiner errettet werden. Es kann keiner nämlich sich selber erretten. Ne? So wie der Jüngling das angepackt hat, geht's gar nicht. Es geht so nicht. Ne? Der Herr Jesus vergleicht das ja dann noch mit dem Kamel, das durchs Nadelöhr geht. Ne? Und wir dürfen das ruhig wörtlich nehmen. Das ist ja eine bewusste rhetorische Übertreibung, um klarzumachen, es ist völlig unmöglich. Der Jesus hätte ja auch sagen können, eine Heuschrecke oder ein Wurm durchs Nadelöhr wäre genauso unmöglich gewesen. Aber nein, das Kamel, dieses Riesentier und das Nadelöhr, das macht erstmal richtig deutlich, wo wir stecken. Ja? Es ist völlig undenkbar. Wir brauchen uns gar nicht mit diesem Thema beschäftigen. Es geht nicht. Ausgeschlossen. Das soll deutlich werden. Ja, und da hatten wir im Hauskreis eben diese Problematik und dann ging es um den Reichtum. Und natürlich geht es dann um diese Frage. Huch, was darf ich denn haben? Ja, wie viel darf ich denn haben? Ey, da gibt es doch keine Maßstäbe oder irgendwelche Summen oder was auch immer. Die Frage ist, wie ich damit umgehe. Das ist das Problem. Die Frage ist meine Gesinnung. Was ist meine Gesinnung? Und wir lesen im 1. Timotheus Kapitel 6, lesen wir ja darüber. Und das ist so schön. 1. Timotheus Kapitel 6, wenn es um das Thema Reichtum, um Habsucht und solche Sachen geht, ja, dann ist das der Lehrtext schlechthin. Da steht es genau drin. Ja, 1. Timotheus Kapitel 6, die Verse 6 bis 11. Die Gottseligkeit mit Genügsamkeit aber ist ein großer Gewinn, denn wir haben nichts in die Welt hereingebracht, sodass wir auch nichts hinausbringen können. Wenn wir aber Nahrung und Kleidung haben, so wollen wir uns daran genügen lassen. Die aber reich werden wollen, fallen in Versuchung und Fallstrick und in viele unvernünftige und schändliche Begierden, welche die Menschen in Verderben und Untergang versenken. Denn eine Wurzel alles Bösen ist die Geldliebe, nach der einige getrachtet haben und von dem Glauben abgeirrt sind und sich selbst mit vielen Schmerzen durchbohrt haben. Du aber, o Mensch Gottes, fliehe diese Dinge, strebe aber nach Gerechtigkeit, Gottseligkeit, Glauben, Liebe, Ausharren, Sanftmut. Ja, das ist das, was Achan gemacht hat. Er hat sich selber mit Schmerzen durchbohrt. Das ist das, was Menschen tun, wenn sie dieser Sucht verfallen, der Geldliebe. Man durchbohrt sich selbst mit Schmerzen, unnötigerweise. Weil wir haben nämlich nichts in die Welt reingebracht und nehmen auch nichts mit. Das weiß jeder vom Verstand her. Manche haben es nur irgendwo hinten vergraben. Die müssen das erst ausbuddeln und das tun sie nicht. Die aber reich werden wollen, fallen in Versuchung und Fallstrick und viele unvernünftige und schändliche Begierden. Die reich werden wollen, das war hier in Achans Fall so, dass er reich werden wollte. Aus welchen Motiven auch immer, ich habe auch so ein bisschen spekuliert, aber aus welchen Motiven auch immer, er wollte reich werden. Ist immer schlecht, wenn man reich werden will. Wenn man das als Kind noch so will, weil man merkt auf einmal, das Geld ist toll, aber das muss doch irgendwann vorbei sein. Ne? Man muss ja irgendwann auch realistisch werden. Und wann wird man realistisch? Wenn man Gott kennenlernt. Manche Menschen, die können es auch so, die können auch mit dem Geld umgehen. Ja. Aber derjenige, der Gott kennenlernt, der muss es doch begreifen, der muss es doch kapieren. Der muss doch mal hier im 1. Timotheus Kapitel 6 nachlesen. Und dann weiß er doch, wo es lang geht. Das ist schon extrem, was manche Menschen machen, um an Geld zu kommen. Es gibt eigentlich keine Grenzen. Mord. Da bringt vielleicht jemand die reiche Erbtante um. Andere, die schrecken auch vor Mengen von Toten nicht zurück. Ja, das verläuft dann vielleicht auf einer anderen Ebene. Dass ich vielleicht zum Beispiel als jemand, der mit Pharmaprodukten zu tun habe, sage, ach, braucht man jetzt nicht so genau sein, es geht hier um Kohle, ja. Und wenn wir das jetzt noch überprüfen, diesen Hinweis, dass das vielleicht doch gefährlich sein könnte, das Präparat, das lassen wir mal schön sein. Ne? Oder der Direktor des Kernkraftwerks, der sagt, jetzt macht mal hier nicht so einen Zirkus, ja. Und dann hinterher weicht da sowas von dem radioaktiven Zeug. Ne? Das kann gefährlich werden. Ne? Aber es geht halt immer um Geld, es geht um Geld. Man kann doch hier nicht solche Investitionen in den Schornstein schreiben. Oder Diebstahl, das haben wir hier bei Achan, ne? Diebstahl. So kommt man direkt ans Geld, an Materielles, ja, Diebstahl, anderen etwas wegnehmen. Aber das ist ja nur die Spitze des Eisberges, wo jemand verbrecherisch handelt, um an Dinge heranzukommen. Es müssen nicht unbedingt Straftaten sein. Jemand will reich werden durch Erbschaft, er bringt jetzt nicht gerade die Tante um, aber alleine schon, wenn ich ständig daran denke, oh, hoffentlich stirbt die bald, ne? Hoffentlich stirbt die bald, das ist ja krank, ist das, ne? Oder Karriere, krank werden mit dem Wunsch, Karriere zu machen, ne? Spekulation. Durch Heirat kann man ja vielleicht auch reich werden, ne? Da heiratet man nicht aus Liebe, sondern weil man die Kohle will. Das große Geschäft. Oder Spiel. Ich meine jetzt nicht Spiel, wenn wir zu Hause Siedler oder Memory spielen oder sowas. Das ist hier nicht gemeint. Ihr wisst, was ich meine, wenn ich von Spiel spreche. Es geht immer darum, reich werden darf nie die Motivation meines Handels sein. Und der Sechser im Lotto, das ist ja so reizvoll, ne? Was sie ja mittlerweile für Millionen von Euros da ausschütten teilweise, ne? Dann ist der Jackpot wieder gestiegen. Boah, da könnte man in Versuchung kommen, ne? Mal so einen Lottoschein abzugeben, ne? Ich warne davor, lasst es sein. Das hat keinen Sinn. Was ist denn das für ein Geld, was da verspielt wird? Also was da ausgeschüttet wird? Was ist das für ein Geld, was da zusammenkommt? Das muss ja irgendwoher kommen. Es ist ja nicht so, dass die Lottogesellschaft sagt, so, wir haben so viel Geld, jetzt wollen wir mal ein bisschen was rausrücken, Leute. Ja? Nee, man bezahlt ja auch für den Schein. Das wirkt zwar sehr klein im Vergleich zu der großen Menge, aber weil so viele da einzahlen, kommt so eine große Menge zusammen. Und was sind das für Leute, die da einzahlen? Das ist schon reizvoll, ne? So ein Sechser im Lotto. Also wir sind ja bescheiden. Ich sag mal jetzt, als Christen sind wir bescheiden. Also für mich braucht das ja nicht die Million sein. Angenommen mal, ich würde im Lotto so 50.000, sagen wir mal, ne? 50.000, ich bin doch echt bescheiden, ne? So 50.000, das wäre doch klasse, Mann, was man da schon mit so für Löcher stopfen könnte, ne? Ist doch ja wirklich für die größte Not eigentlich jetzt. Man will ja gar nichts Großes davon machen. So 50.000, das wäre doch mal was. Ne? Der Großteil des Geldes bei der Lotterie wird von Menschen aufgebracht, die krank sind. Wie krank? Spielleidenschaft. Ja? Die bringen ja nicht einen Tipp hin zum Laden. Das sind dann solche Systemwetten. Da stecken da oft 50 oder 70 oder 80 Tipps in so einem Schein drin. Ne? Und dementsprechend teuer ist der Spaß natürlich. Unter ihnen ist die alleinerziehende Mutter, die das Haushaltsgeld fürs Lottospielen ausgibt. Die Kinder, die können dann von Trockenbrot leben. Ja, die kommen auch über die Runden. Oder der Vater, der seiner Frau so ein paar Euro gibt im Monat, wo sie mal gerade so hinkommt, ne, dass sie das Nötigste kaufen kann. Auch Trockenbrot, nichts für drauf, gibt's nicht. Ne? Denn er hat einen Plan. Wenn das nämlich erstmal klappt mit dem Lottogewinn, dann können wir leben wie die Made im Speck. Dann geht's uns gut. Und diesem Traum läuft er hinterher. Sie wollen etwas Besseres für die Ihren. Das ist doch sehr ehrenhaft, ja? Ich will etwas Besseres für die meinen. Dafür können Sie jetzt ruhig mal ein bisschen im Dreck sitzen. Aber dann, wenn es soweit ist, ja, merkt ihr, es ist krank. Es ist einfach nur krank. Es ist Krankheit. Menschen sind wirklich krank. Oder wollen wir mal überlegen, was dahinter steckt? Ich hatte gesagt, Mammon, das ist ja eine Macht, die dahinter steckt. Das ist ein Götze. Sie huldigen einem Götzen, dem Götzen Mammon. Nichts anderes. Und ich habe Beispiele. Also ich kenne aus der eigenen Verwandtschaft, aus dem Bekanntenkreis, habe ich auch erlebt, was das bedeutet, ja, was das bedeuten kann, zu spielen. Nicht unbedingt in extremer Form, aber man bekommt da schon so einen kleinen Eindruck für. Es muss ja nicht so ganz extrem laufen. Man kommt so einen kleinen Eindruck davon, was das eigentlich heißt, ja, was dahinter steckt. Jeder, der spielt, will auch reich werden. Er kann mir nichts anderes erzählen. Es geht darum. Und was sagt die Bibel? Soll man nicht reich werden wollen? Auf gar keinen Fall. Wenn der Herr den Reichtum schenkt, dann dürfen wir ihn dankbaren Herzens annehmen. Müssen verantwortlich damit umgehen, aber wir dürfen das nehmen. Das ist nicht verboten. Aber wir dürfen nicht reich werden wollen. Wir dürfen nicht letztlich das Geld wollen, das man nicht mit Händen und Kopf verdient hat. Gott hat im Paradies gesagt, im Schweiße deines Angesichts wirst du essen. Wirst du dein täglich Brot nehmen. Das gilt heute noch ganz genauso. Ja gut, manchmal denke ich so, ach du meine Güte, ich verdiene das ja gar nicht im Schweiße meines Angesichts, das Geld. Ne? Aber man muss ja nicht unbedingt schwitzen, jetzt bildlich gesehen. Es muss mir nicht der Schweiß auf der Stirn stehen. Was ist denn mit den Situationen im Arbeitsleben, wo es Schwierigkeiten gibt, wo es Kampf gibt, wo ich mich überwinden muss, dies oder jenes? Also Schweiß muss hier nicht so ganz bildlich verstanden werden. Und ich denke, wenn man mit der eigenen Hände Arbeit schafft, dann ist das hier mit gemeint. So soll das sein. Oder mit dem Kopf. Manche haben ja nicht mit den Händen zu tun. Ich glaube, meine Arbeit, die ist auch mehr im Kopf, ist mehr Arbeit, die man mit dem Kopf leistet. Das heißt ja nichts. Aber eben nicht zu versuchen, an Geld zu kommen, wo man gar nichts für getan hat. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Gott will das nicht. Wir machen so Gottes Urteil über den Menschen unwirksam für uns, ne? Indem wir sagen, wir haben auch andere Möglichkeiten, in die Kohle zu kommen. Das geht nicht. Das Volk Israel dient uns also als abschreckendes Beispiel, hier Achan im Besonderen, aber wir lesen im 1. Korinther Kapitel 10, die Verse 1 bis 15, dass das generell das Volk Israel, was dem widerfahren ist, was sie erlebt haben, dass uns dieses als Vorbild steht in meiner Elberfelder Übersetzung. Sprich Vorbild also nicht, dass wir dem nacheifern sollen, sondern als abschreckendes Beispiel. So ist das hier gedacht, ja. Dass wir also diese Dinge, die uns in der Bibel geschrieben sind, uns vor Augen halten und es anders machen, richtiger machen. Dass wir in puncto Götzendienst, in puncto Gott versuchen, in puncto Unzucht und in puncto Murren, so steht es nämlich im 1. Korinther Kapitel 10, dass wir da lernen vom Volk Israel, nicht so zu handeln. Denn oft ist ja der Wunsch nach Reichtum, entspringt ja auch der Unzufriedenheit mit der Situation. Ja? Murren. Uns passt dies und das nicht. Und wie schön wäre es doch, wenn. Da wollen wir von Achan lernen. Das, was er getan hat, so wie er gehandelt hat, seine Gesinnung überdenken und in unserem Leben dann zur Anwendung bringen, wie man es richtig macht. Ich meine nicht unbedingt, dass wir die Ärmel hochkrempeln, wenn wir Probleme haben und sagen, das mache ich jetzt besser. Sondern es geht darum, zu Gott zu gehen. Wenn wir erkennen, es ist irgendwas schief in unserem Leben, dann ist der erste Schritt nicht die Ärmel hochkrempeln, sondern zu Gott hin. Denn er vergibt gern und er vergibt immer. Und da wollen wir hin. Und dann unser Leben neu ausrichten lassen durch ihn. Das ist das, was wir machen müssen in so einer Situation. Und ich rede hier als nicht als jemand, der Theorie vom grünen Tisch verbreitet. Das habe ich in meinem Leben mehrfach erlebt. Und leider Gottes ist es so, dass ich auch für mich sagen muss, dass ich leider oft viel zu lange gewartet habe, um diesen Weg zu gehen. Aber ich glaube, das ist auch menschlich. Dann zu erkennen, dass für Gott überhaupt kein Problem existiert, ne? Dass es für ihn kein Thema ist, wenn wir zu ihm kommen, dass er gerne vergibt. Manchmal brauchen wir auch ein bisschen dazu, um das zu begreifen. Ich schließe ab mit einem Wort von Spurgeon, der hat gesagt, die Saat der Sünde ist süß, aber die Ernte ist schrecklich bitter. Die Saat der Sünde ist süß, aber die Ernte ist schrecklich bitter. Der Herr segne uns darin, dass wir diese Dinge beachten, die wir heute gehört haben. Denn auch wenn man nicht aktuell mit so einem Problem zu tun hat, ich glaube, die Gefahr ist irrsinnig groß, dass man irgendwann von der Lust der Augen gepackt wird oder dass man irgendwann doch mal meint, man müsste selber so ein bisschen mithelfen, dass das sogenannte Schicksal uns hold ist und uns ein bisschen mehr Geld zukommen lässt. Ich möchte noch, soweit es möglich ist, wollen Sie sich erheben und ich möchte dann noch mit uns beten. Ich weiß nicht, 2, 3 Brüder können auch noch beten.